Herzlich willkommen zum NMA Fireside Chat. Bei dem 45-Minuten-Podcast-Format wechseln sich die Hosts des Next Media Accelerator ab und sprechen mit spannenden Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Heute spricht Tatjana Büchler mit Philipp Westermeier. Viel Spaß!
Ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt geklappt hat dieses Mal und wir jetzt sogar einen Fireside-Chat mit dir machen können. Nachdem wir letztes Mal leicht Probleme hatten mit der Internetverbindung, haben wir jetzt auf jeden Fall die Technik im Griff. Ich freue mich sehr, dass bei unserem heutigen Fireside-Chat Philipp Westermeier, der Gründer und Online-Marketing-Tausendsasser von den Online-Marketing-Rockstars, zu Gast ist. Und wer kann sich besser vorstellen als du selber? Also gerne erzähl doch mal ein, zwei Sätze zu dir.
Ja, also Unternehmer aus Hamburg, geboren im Ruhrgebiet, dort aufgewachsen und mache jetzt hier seit knapp 10 Jahren OMR mit allem, was dazugehört, Event, Podcast, Education. Wir sind ungefähr 100 Kollegen hier und habe vorher schon ein, zwei andere Firmen gemacht im Digital-Marketing-Bereich, Restplatzvermarktung, Real-Time-Advertising, solche Sachen. Haben die beide dann verkauft jeweils und bin so in das Thema OMR reingewachsen und guck mal, was da jetzt im nächsten Jahr noch so kommt.
Also wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das, was da noch kommen mag, aber da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Vielleicht kannst du jetzt erstmal so ein bisschen so eine kleine Bestandsaufnahme machen, wie es jetzt aktuell für euch läuft, also gerade auch so, wie ihr das habt mit der Logistik im Office. Ist das schon Teil wieder vor Ort oder sind auch alle im Homeoffice? Wie handhabt ihr das gerade?
Das ist bei uns ein bisschen freiwillig. Also wir haben gesagt, es ist Homeoffice und wer ins Büro kommen möchte, kann ins Büro kommen. Und das führt dazu, dass immer so 20-30% der Kollegen da sind. Auch erfreulicherweise nicht immer die gleichen. Ein paar sind sehr vorsichtig, kommen seltener. Aber so eine Gruppe von vielleicht so 60-70% sind dann die dann immer so 20-30% auch vor Ort sind. Aber halt, ne? Im Wechsel. Und das ist, bislang klappt das ganz gut. Wir haben jetzt hier natürlich auch ein bisschen was gemacht, so, aber vor allem immer viel Platz, ne, dadurch. Und das ist jetzt erstmal bis auf Weiteres der Plan. Das können wir sicherlich noch hier, haben wir auch intern so ein bisschen die Parole ausgegeben, bis den Sommer über so weitermachen und dann müssen wir mal gucken, September, Oktober, wie die Lage ist, ob man uns, aber irgendwann ist auf jeden Fall der Plan, gibt es auch wieder ein bisschen mehr Präsenz.
Und wie organisiert ihr euch dann sonst so? Macht ihr dann immer so ein Update-Call mit allen täglich oder wie ist da so eure Routine?
Nee, nicht mit allen. Also natürlich in den Teams haben das die jeweiligen Bereichschefs, Head-Offs heißt das bei uns, unterschiedlich gehandhabt. Manche machen jeden Morgen so einen Call, manche seltener oder dann, manche sind auch mehr hier natürlich. Also ich mache einmal die Woche einen Call mit allen, so, wo ich so ein bisschen Update mache. Aber ja, sonst sind es natürlich auch sehr unterschiedliche
Themenbereiche,
Jobs, die es hier gibt, ne? Genau,
ja,
Themenbereiche,
ja,
genau.
Ja, okay. Also das hat sich aber auch schon mal natürlich verändert, dass ihr sicherlich mehr Calls macht als vorher. aber was hat sich denn ansonsten noch verändert in diesem Jahr? Also das, wie alle wissen, ist ja anders gelaufen, als es jeder, glaube ich, geplant hat. Neben der schmerzhaften Absage des OMA-Festivals, was ist bei euch da sonst noch so passiert? Was hattet ihr da so für, was war so das krasseste Learning, was ihr aus dieser Zeit jetzt so mitnehmen konntet?
Also es ist natürlich für uns die ganz große Chance und Herausforderung, unsere ganzen Modelle auf oder rein digital abzubilden. Ne? Das ist jetzt, hat ja jetzt jeder Veranstalter oder jede Medienplattform ein bisschen die Herausforderung, das zu machen. Und das klappt bei uns aber ganz gut. Wir haben dann so ein bisschen unseren eigenen Weg gesucht und uns überlegt, wie machen wir das, wie digitalisieren wir die verschiedenen Elemente unseres Festivals, was können wir sonst noch tun? Das war insofern für uns auch gar nicht jetzt so ganz von null auf, weil wir natürlich schon vorher auch irgendwie eine Ganzjahres-Brand waren. Wir waren jeden Tag verfügbar. Wir haben jeden Monat Hunderttausende von Touchpoints mit Menschen aus dieser Szene. Deswegen war natürlich da schon sehr viel da. Den Podcast gab es schon viele Jahre. Die Education-Bereich bei uns gab es auch schon viele Jahre. Das heißt, wir hatten da natürlich schon Sachen, auf die wir aufbauen konnten, aber haben das jetzt deutlich nochmal gesteigert und neue Sachen dazu gebaut. Und haben im besten Sinne jetzt auch natürlich die Chance, darauf den Fokus zu richten. Ne? Das ist unsere ganzen Kollegen im Tech-Bereich, im Redaktionsbereich, die hatten halt jetzt sozusagen mit Event nichts mehr zu tun. Wir mussten keine Speaker planen, organisieren, keine Website bauen, Ticketing bauen. Das war alles obsolet auf einmal. Und dann haben wir die ganzen Ressourcen zumindest für andere Sachen nutzen können. Haben aber auch ein paar Kollegen natürlich aus dem Produktionsbereich insbesondere oder auch am Anfang erstmal noch mehr als unklar war, was überhaupt los war. Für die ersten paar Wochen haben wir einen größeren Teil auch der Kollegen in Kurzarbeit. Und das haben wir jetzt so Schritt für Schritt, fahren wir das zurück. Insbesondere natürlich in den Bereichen, die auch digital gut was machen können. In manchen Jobs ist es noch nicht ganz so einfach, da jetzt einfach so den Fokus zu switchen. Aber als Firma insgesamt kriegen wir das sehr gut hin. Da bin ich echt ziemlich happy und also das ist so die Marschrichtung jetzt, neue Produkte zu bauen, haben wir auch schon, glaube ich, jetzt mit den digitalen Masterclass den ersten ganz guten Wurf gemacht. Jetzt kommt im September unsere Software-Review-Plattform, das ist das ganz große Projekt jetzt für den Herbst oder für die zweite Jahreshälfte, dass wir sozusagen eine digitale Plattform haben wollen, wo man sich über Software informieren kann, wo man nachschauen kann, was andere Menschen von Software halten, die sie, also vor allen Dingen Menschen, die sie verwenden, die sie im Einsatz haben. Und so sind wir eigentlich auch ein bisschen natürlich durch die Tatsache, dass viele unserer Kunden schon auch weiter Interesse und auch Möglichkeiten haben zu kommunizieren. Ne? Viele Softwarefirmen sind jetzt ja auch von der Krise gar nicht so hart betroffen, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, so das, was wir jetzt erleben, dass unser Hauptgeschäftsfeld wegbricht, das geht ja unseren Kunden gar nicht unbedingt so. Das hat uns ein bisschen begünstigt. Also es gibt da durchaus positive Momente in einem natürlich ungeahnt schwierigen Jahr.
Und du sagtest auch schon, Podcast habt ihr sehr stark auch ausgebaut. Da habt ihr ja die Podstars, die sich da bei euch drum kümmern. Habt ihr da, also was für neue Formate habt ihr da jetzt so gestartet oder inwieweit habt ihr das ausbauen können?
Also wir haben verschiedene, also die Firma ist ja auch schon seit ein paar Jahre alt, ne? Wir haben jetzt aber allerdings ausgegründet. Da sind jetzt fast 20 Kollegen, die da arbeiten. Das war dann irgendwann mal in der Zeit. Aber das war eher zufällig. Das hätten wir auch mit dem Festival natürlich gemacht. Wir hätten auch mit dem Festival neue Formate gemacht, vielleicht nicht ganz so viele. Was wir auf jeden Fall wegen des Festivals gemacht haben, ist, wir haben die Frequenz vom OMR-Podcast auf zweimal wöchentlich hochgehoben, weil einfach so viele auch Menschen am Festival gewesen wären, die wir zeigen wollten, deren Storys wir erzählen wollten. Das war einfach die Chance, da mehr zu machen. Und dann haben wir im Education-Bereich einen neuen Podcast, OMR Education, wo der Tarek Müller, der André Alpa regelmäßig Tipps geben, ganz operativ Marketing-Tipps. Das ist also echt ein super Format, da ist auch mein Kollege aus unserem Education-Team selber auch häufig mit sozusagen Host, der Rolf. Also das ist so ein neues Ding und dann starten wir ja regelmäßig neue Sachen. Ne? Also wir haben mit Vodafone einen gemeinsamen Podcast, der von Vodafone natürlich initiiert wurde. Das gleiche haben wir mit Facebook, mit Red Bull, also Podcasts mit großen Partnern, jeweils verschiedenen Themen, wo wir mit dran arbeiten dürfen und vieles weitere. Ne? Wir haben ich glaube mittlerweile ein Portfolio von 50 Podcasts.
Das ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Ne? Cool. Und also du sagtest ja schon, dass ihr, wie gesagt, ihr seid ja eh so eine Marke, die ihr fürs ganze Jahr aufgestellt ist und wart vorher auch schon immer eigentlich omnipräsent, auch bei euren Kunden. Habt ihr jetzt aber tatsächlich, also gefühlt ist das, also ihr habt sehr gut kommuniziert, wenn ich das mal sagen darf, dass auf jeden Fall so ein Kreativitätsboom bei euch ausgebrochen ist, hat man so gespürt zumindest. Bitte.
Dankeschön.
Dass ihr jetzt irgendwie eine OMA-Kantine auf die Beine gestellt habt, dass ihr irgendwie jetzt mit damit um die Ecke gekommen seid mit dem Scoop, dass ihr den irgendwie jetzt beim Fernsehturm mit dabei seid. Also wie kam das? Hat sich das irgendwie so einfach entwickelt oder war das so eine aus einer Bierlaune heraus, dass das kam, die Idee?
Nee, also das es sind zwei verschiedene Sachen. Also die Kantine bei uns ist ja dieses Foodcard bei uns auf dem Hof, da muss man aber sagen, ich habe das immer schon mal so lose gedacht, aber nicht so richtig ernst genommen. Wir haben ja tatsächlich einen Parkplatz hier, den wir mit pachten oder mieten, mitten in der Schanze in Hamburg, ne, super zentrale Fläche, eigentlich ein Filetstück in der Schanze und ist ein Parkplatz halt. Und da haben wir gesagt, okay, Mensch, jetzt ist auf einmal die Situation eingetroffen, wo wir tatsächlich sehr viel Essen bestellt haben, auch Fleisch bestellt haben, wo auch dann Kühe hier von der Ostsee, wo wir den Bauern kennen, geschlachtet wurden, haben wir gekauft, war nicht mehr zurückzudrehen. Und dann kann man das ja nicht alles wegschmeißen, ne? Das Ganze, also, und wir können es auch nicht in Restaurants verkaufen, weil Probleme, die haben selber häufig zu oder brauchen das nicht, genau. So, und dann haben wir, okay, was machen wir denn damit? Und dann kam die Idee, wir organisieren uns einen Foodcard und verkaufen das Essen, so gut es geht, über die nächsten Wochen und Monate hinweg hier bei uns auf dem Hof. Und das läuft jetzt seit 2 Monaten. Könnte noch besser laufen, aber es läuft schon mal. Und das andere ist der Fernsehturm, auch so ein Beispiel, das wäre wahrscheinlich auch ohne Festivalausfall passiert. Es ist einfach so, dass hier in Hamburg der Fernsehturm seit 20 Jahren geschlossen ist und eben jetzt verschiedenste politische auch Entscheidungen dazu geführt haben, dass da jetzt auch ein bisschen Geld investiert wird und dass man dann ab 2023 einen neuen Betreiber suchte. Und da wurden wir dann von der Messe, die direkt Nachbar ist von dem Fernsehturm, die wir auch gut kennen, angesprochen. Und da war ich total erstmal überrascht. Aber habe mir das dann angeschaut und fand das dann am Ende spannend und auch natürlich eine große Ehre, so ein Wahrzeichen da steuern zu dürfen oder mitsteuern zu dürfen. Am Ende sind wir jetzt ein Konsortium von 3 Parteien, die Messe, wir und eine Firma Home United heißt die, von einem befreundeten Unternehmer hier, Immobilienexperten. Ja, und das ist jetzt langfristig, ne? Also das Ding macht irgendwie 23 auf, hoffe ich. Und dann haben wir bis dahin haben wir hoffentlich mal wieder ein Festival gemacht.
Auf jeden Fall die Daumen. Aber für nächstes Jahr sieht ja hoffentlich gut aus. Ja, cool. Also dürfen wir gespannt sein, was da dann alles reinkommt. Also ich denke mal, das ein Restaurant wird da ja wieder stattfinden. Vielleicht kann man das dann ja mit der OMA-Kantine verbinden oder findet da so einen Bogen. Mal gucken.
Mal gucken.
Ja, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen zurück zum Thema Business und Business-Fokus. Also das ist ja schon erzählt, ihr seid ja eh sehr breit aufgestellt, aber vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen genauer erzählen, inwiefern sich euer Business-Fokus jetzt nochmal verändert hat durch die Corona-Zeit.
Also, mir war es schon immer wichtig, natürlich eine diversifizierte Firma zu haben, weil es ist ja insbesondere so, wenn du auf einmal da sitzt und weißt, dein Firmenschicksal auch schon weit vor Corona war mir das ehrlicherweise klar, hängt an 2 Tagen, die gut funktionieren müssen, also den Festivaltagen, dann kommst du automatisch auf die Idee, dass es doch ganz clever wäre, noch was anderes zu bauen. Ne? Dann ist dann die Frage, was? Und dann gab es immer auch lange den Gedanken, vielleicht irgendwas Internationales zu machen, OMR ins Ausland zu bringen, andere Kontinente sogar. Aber das war für uns nicht so ganz so naheliegend. Da gibt es auch schon häufig Player. Es wäre dann sicherlich englischsprachig geworden. Ich hätte da wahrscheinlich zu viel Zeit auch vor Ort verbringen müssen. Also viele Sachen, die nicht so optimal passten. Und dann haben wir immer weiter diesen Weg der Medienplattform eingeschlagen und Education war eh schon was, was wir immer gemacht haben, also Seminare, Studien und das verbreitern wir jetzt immer weiter. Also bestenfalls haben wir demnächst irgendwie 5 Standbeine, das ist Education, das sind die Live-Events, das ist Podcasting, das ist der Fernsehturm und das ist jetzt erstmal unsere Review-Plattform. Das sind also die 5 Kernbereiche, gibt es noch eine Jobbörse und andere Sachen, aber erstmal im Kern 5 Sachen und das wollen wir jetzt auch weiter ausbauen. Jetzt erstmal müssen wir sehen, dass wir jetzt diese neuen Elemente, den Turm, das wird schon laufen, aber vor allen Dingen auch die Review-Plattform, dass wir die hinbekommen. Und dann wollen wir Schritt für Schritt immer gucken, was passt zu uns, was ergänzt uns gut, was passt in dieses berühmte Flywheel rein. So, das ist jetzt aber was wir natürlich mit etwas weniger Ressourcen machen müssen, als wir das vielleicht jetzt hätte machen können, aber auch mit mehr Druck und es ist vielleicht gar keine so unbedingt schlechte Mischung, weil man gezwungen ist, jetzt wieder kreativ ranzugehen, mit sehr viel
Ideen
Fokus zu arbeiten.
Auch wieder, genau.
Vielleicht hätte ich unter anderen Umständen auch das Reviews-Thema immer angefangen, weil es einfach auch naheliegend ist, finde ich. Aber wahrscheinlich hätte ich dann mit dem Event und vielem was einfach jemanden eingestellt, der sich darum kümmert. Und jetzt mache ich halt vieles selber oder mache mir das mit anderen Kollegen und dadurch ist es vielleicht ist es sogar gut. Also ich hoffe sehr, dass wir am Ende 5 starke Standbeine eines Tages haben, dann ist es, glaube ich, auch, haben wir zumindest aus der Krise Werte geschaffen.
Fall. Und auch vielleicht auch das beste Beispiel dafür, dass man eben nicht nur auf einer Säule, auf einem Bein stehen sollte, sondern sich möglichst irgendwie breit aufstehen sollte, weil man weiß eben nie, was kommt. Sowas wie dieses Jahr hat halt eben keiner vorausgesagt. Ja. Cool. Und
wobei es ein schmaler Grad, da muss man schon sagen. Also zwischen Fokus auf ein Thema, also hier auch viele Freunde sagen, ey, man muss auch wirklich Fokus haben, sonst
verliert man sich,
gar nichts gut hin. Und gleichzeitig, wenn man diversifiziert sein will, muss man halt irgendwie dann auch mehrere Sachen natürlich anschieben. Also das ist jetzt irgendwie, hat schon so zwei Seiten. Das muss man sehr gut
ausbauen. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man wirklich ein gutes Team hat und wirklich auch gute Head-Offs, die dann jeweils den Fokus haben für ihr eigenes Thema dann. Ne? Genau.
Ja, ja.
Und du sagtest jetzt nochmal mit der Review-Plattform, habt ihr da schon ein konkretes Datum eigentlich, wann ihr das launchen wollt? Oder ist das noch also im Herbst noch grob? September.
September. Okay, September kann man schon sagen, aber im Interesse unserer
Na klar, Entwickler nicht zu viel Druck. Aber September kann man gespannt sein. Okay, cool.
Ja, aber das wird wahrscheinlich gar nicht so verrückt aussehen. Ich erzähle ja vielleicht auch schon in den letzten Wochen und dadurch gibt es, glaube ich, viele, die Interesse haben zu sehen, was das nun wird. Ich glaube, am Anfang sieht das dann gar nicht so aus. Es ist jetzt nichts Magisches, Verrücktes. Es ist eine sehr, sehr klare Plattform, die diesen Zweck ganz klar verfolgt, die natürlich auch in den nächsten Jahren wachsen und sich entwickeln muss. Also es ist kein Produkt wie bei so einem Auto, wo man das die Folie wegzieht, dann ist das Auto und das wird dann über Jahre genau so produziert, sondern es ist halt bei uns irgendwie, das kommt dann einmal soft in den Markt und in einem Jahr sieht es ganz anders aus. Davon gehen wir aus, weil natürlich daran gearbeitet werden wird, weil da mehr Reviews sind, mehr Partner und so weiter. Aber ich glaube, wir kommen mit über 1000 Reviews raus, mit über 100 super, verschiedenen Produkten. Insofern kann man dann, da ist es schon eine gute Datenbank.
Ich finde das auch cool, wenn man so einen Ort hat, wo man irgendwie die Reviews wirklich strukturiert und halt auch eine Marke hat, wo man weiß, okay, da kann man vertrauen, ne? Also man googelt sich ja so zurecht und findet dann viele Sachen und weiß dann häufig nicht, kann ich dieser Quelle wirklich vertrauen, muss dann viel checken und so. Und wenn das dann irgendwie bei euch gebündelt wird, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das auch wirklich sehr gut angenommen wird. Ja, cool. Und jetzt vielleicht nochmal auf das ganz große Bild zu kommen, auf Trends und Ausblick für die Medienbranche oder Online-Medienbranche. Du hast ja auch in deiner Keynote schon erwähnt, was du da so prognostizierst, aber vielleicht kannst du es auch nochmal konkret auf die Medienbranche beziehen. Welche fünf großen Trends siehst du jetzt so für die Zukunft, für das nächste Jahr, die nächsten Jahre, die uns bewegen werden?
Wow, also sagen wir mal so, in der Kino ist natürlich sehr viel drin, was ich jetzt auch gar nicht unbedingt alles auf die Medienbranche,
genau,
sondern es ist ja so Marketing, Digitalbranche insgesamt, ne? Insgesamt, also da gibt es ja Themen, wo ich halt glaube, was man jetzt auch in Corona übrigens sieht, das hatten wir schon vor ein paar Monaten so festgestellt, dass sehr viele gesellschaftliche Regeln gar nicht mehr so unbedingt von der Politik gemacht werden, sondern auf einmal Firmen und Menschen selber das durchsetzen können. Das sieht man jetzt auch in den USA gerade ganz aktuell mit Walmart. Es gab lange keine Maskenpflicht in den USA und dann sagt auf einmal Walmart, hey, in unseren Läden herrscht Maskenpflicht und schafft damit quasi Fakten und dadurch, dass die natürlich sehr, sehr viele Läden haben und sehr relevant sind, Millionen von Besuchern pro Tag, führen quasi eine Maskenpflicht ein, so als Firma. Ne? Das ist ein Beispiel. Das Gleiche gibt es irgendwie auch in Deutschland, wo irgendwie eine große Diskussion stattfindet über Feuerwerk, ob es über Silvester nun geknallt werden sollte oder nicht. Und auf einmal, auch mit Hilfe des Internets, kommen dann halt einfach
die
Supermärkte und sagen,
Genau,
und schaffen damit Fakten, kriegen dann super Resonanz drauf. Also das heißt, so da merkt man auch in der Corona-Krise, die ersten, die darauf reagiert haben, waren ja auch dann teilweise US-Digitalfirmen, die gesagt haben, wir gehen ins Homeoffice und so. Also da merkt man schon, dass sozusagen auf einmal, obwohl die Politik jetzt ja sehr, sehr gut gearbeitet hat während der Krise, dass trotzdem andere Kräfte, ob man das nun gut findet oder nicht, in das Leben noch stärker eingreifen, das Leben mitgestalten. So. Das ist ein Beispiel, aber natürlich in der kann jeder sich anschauen, ist ja bei YouTube kostenlos zu sehen, meine Keynote. Habe ich jetzt auch ein größeres Kapitel über die Kraft generell von Reviews. Also wir machen jetzt nicht nur selber eine Plattform, sondern man kann ja überall Reviews beobachten. Ganz viele Firmen auch im B2C-Bereich bauen ihre Geschäfte auf Reviews auf. Kann man super interessant, was so eine N26 im Review-Bereich macht, was eine Thomann Musikhändler im Review-Bereich macht. Darüber haben wir das ein bisschen erzählt in der Keynote. Was ich jetzt vielleicht nicht in der Keynote habe, was ich aber jetzt irgendwie gerade für Medienfirmen interessant finde, ist, ich glaube, dass jetzt zwei Sachen sehr stark kommen, also die verstärkte Mediennutzung in der Corona-Krise und gleichzeitig der Einbruch im Anzeigenmarkt. Genau. So, das heißt, ich glaube schon, dass jetzt der bestmögliche Zeitpunkt ist, wenn man es jemals noch versuchen will, Paid Content durchzusetzen, weil das Interesse ist oder die Nachfrage ist nach wie vor riesig. Es gibt ja noch nicht so viel anderes, es gibt noch keine Events, es gibt eingeschränkte Entertainment-Möglichkeiten, sagen wir so. Und der Druck ist jetzt auch hoch, ne, weil du hast halt keine Umsätze fehlen dir. Und ich merke jetzt so, wenn ich jetzt mal vergleiche, ich surfe heute bei Twitter versus vor einem halben Jahr, Und da kriegt man ja ganz viele so Links, ne, wo man sagt, lies dir das mal durch, lies dir das mal durch. So ist ja mein Twitter-Feed ist so, dass irgendwelche Leute irgendwas posten, was man mal lesen soll. Und fast jeder, naja, nicht fast jeder, aber zumindest mal jeder zweite Link zu irgendeinem Medium, den ich dann klicken soll.
Ist paid, ist paywall.
Und das ist einfach ganz neu, das war vorher nicht so. Und das ist, glaube ich, irgendwo eine gute Entwicklung, wenn es den Medien oder wenn es Medienfirmen gelingt, paid doch dann irgendwann vielleicht durchzusetzen oder im größeren Maße zu erschaffen zumindest. Also das sehe ich, ich glaube schon, dass das jetzt nochmal richtig auch ein Takeaway sein könnte.
Genau, und glaubst du, wie glaubst du, kann man das erreichen? Glaubst du, da hilft irgendwie ein Schulterschluss, dass sie sich irgendwie alle zusammentun und sagen, hey, wir bieten jetzt gemeinsam dieses Paid-Model an, weil was mich halt persönlich immer so nervt, ist, dass man halt so viele verschiedene Zugänge braucht und dass man irgendwie, dass das alles so super unübersichtlich ist und ich bin auf jeden Fall auch bereit, auch wenn ich sage, okay, ein gewisser Anteil von Informationen sind so relevant und wichtig, die sollten frei zugänglich sein, aber ich kann auch absolut verstehen, ist es auch eine Art der Wertschätzung, einfach dann für andere Inhalte zu bezahlen, also irgendwie tiefere Recherchen, Reportagen, wie auch immer, wo sehr viel Arbeitszeit auch reingeflossen ist. Dass man da irgendwie was findet, wie man es dem User einfach auch vereinfacht. So zack, hier, das ist dieser, One-Shop-Stop für dich, da hast du jetzt dann Zugang für die 10 Publikationen oder wie auch immer.
Also ich glaube, das wird es wahrscheinlich dann am Ende doch nicht kurzfristig geben. Aber was man natürlich jetzt sieht, am Ende ist ja Corona auch quasi der Schulterschluss, wo jetzt alle das machen müssen. Es war ja immer total schwierig für den Einzelnen, sowas durchzusetzen, so eine Paywall. Wenn halt alle anderen gratis unterwegs sind, dann sagt man, okay, dann lese ich den Kram halt woanders oder dann spare ich mir halt dieses Medium irgendwie aus. Aber jetzt, wo halt alle sozusagen durch die Bank diesen Druck haben und unter dieselben Umständen leiden, da ist es dann so, dass jetzt auf einmal sozusagen die Branche geschlossen hinter die Paywall rückt. Und das ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen, auch wenn es verschiedene Paywalls dann konkret sind. Ja? Also ich gebe dir recht, das Problem, was du beschreibst, ist natürlich unschön. Aber ich finde, es gibt da jetzt mittlerweile zumindest so Modelle, die fühlen sich, nicht mehr ganz so nervig an und man kommt da irgendwie, ist relativ schnell registriert und kann auch, wenn man möchte, schnell wieder kündigen. Also der Gold-Standard ist, glaube ich, so ein DAZN oder so. Also die machen jetzt ja eher so Live-Sport. Aber das ist halt perfekt, wie man da kündigen kann, wie man da registriert ist. Das ist halt wirklich schnell. Ich finde es in der Tat manchmal überraschend, dass auch gerade so die klassischen Medien das immer noch glauben, sie müssen da irgendwelche Bundles machen mit Print und dann noch irgendwie 8 verschiedene Angebote haben. Da ist, glaube ich, einfach wirklich eine Auswahl, eine Möglichkeit, ganz simpel. Das haben viele Länder noch nicht so optimal verstanden, aber zunehmend mehr, sagen wir so.
Okay, sehr gut. Okay. Und was siehst du noch als weiteren Trend?
Naja, also zum Beispiel eine Sache, die ich gerade gesagt habe, schwimmt da ja so ein bisschen mit. Also es haben halt viele ihre ganzen Abo-Modelle sind so kompliziert. Möchte ich jetzt noch Print haben? Möchte ich jetzt noch eine Wochenendausgabe haben? Oder möchte ich vielleicht noch eine Beigabe haben? Oder will ich die kostenlose Gratis-Version zum Probieren für 3 Monate oder direkt die reduzierte Version für 2 Jahre zum anderen Monatspreis? Das zeigt generell ein Problem, dass glaube ich, viele Anbieter von Produkten, also auch Medienprodukten haben. Sie bieten einfach zu viel Auswahl an und damit verliert man eher Kunden oder reduziert man. Also am Ende ist die Conversion Rate damit halt schlechter, als wenn man sagt, okay, es gibt dieses Produkt und genau das ist die Lösung, mit der du das Produkt bekommen kannst. Also es gibt so ein Beispiel von so einer Matratzenfirma Bett1, die haben mehr oder weniger verkaufen. Die eine Matratze, die hat irgendwie einen super Urteil von der Stiftung Warentest auch noch bekommen. Die sagen, okay, es gibt die irgendwie jetzt für große und kleine Menschen so ungefähr, aber es gibt nur die. Und das ist halt irgendwie eine geile Sache, weil du brauchst nicht groß Probe legen, du sagst, okay, die sind gut beurteilt, wenn das jemand empfiehlt, dann ist es immer dieselbe Matratze, ich nehme die in groß, weil ich bin groß, Punkt. Und so eine Reduktion, es gibt mittlerweile eine Firma, die verkauft Wein nicht mehr mit dem Etikett von welchem Hang und welcher Marke und so, sondern die sagen, okay, das ist Wein, der schmeckt besonders lecker zu Fisch und dann ist da so ein Fisch auf dem Etikett drauf und dann weißt du, wenn du am Fisch isst, dann kaufst du dir diesen Wein dazu. Also das heißt, man versucht da wirklich Conversions und Unsicherheiten und einfach Auswahl zu minimieren. Man dachte ja jahrelang, das war ja auch vielleicht so, dass eine Riesenauswahl einen Vorteil hat, aber der ist nicht da. Ne? Denkt man dran, wenn man abends sitzt und irgendwie Netflix gucken will, du guckst dir das an und fragst dich manchmal, welchen von diesen zigtausenden Filmen soll ich denn jetzt gucken? Und da würde es mir häufig reichen, wenn ich irgendwie noch besser wüsste, was jetzt gerade das Ding ist. Klar versuchen die das vorzuschlagen, aber es gibt ja auch schon so Internet-Memes, das habe ich auch in der Präsentation gezeigt, wo Leute halt irgendwie sitzen und sagen, Netflix ist ja ganz nett, aber es überfordert mich, es macht mich eher ärgerlich, als dass ich jetzt irgendwie weiß, was ich gucken soll und will. Also ich glaube, so Choice ist ein Thema, über das man irgendwie auch in digitalen Welten nochmal neu nachdenken kann. Passiert auch gerade an verschiedenen Stellen. Ich habe ja schon von Julius gesprochen, von dieser Veränderung, dass das Firmen die Welt gestalten. Es gibt jetzt natürlich einen Trend weg von Facebook hinein in Messengers, in WhatsApp und andere.
Sachen, und du hattest auch noch das Flywheel angesprochen, dass das vielleicht so als nächste Frage nochmal, das Flywheel ist ja schon ein Buzzword, das fliegt ja schon ein bisschen länger durch die Gegend, aber jetzt habe ich so das Gefühl, nimmt das richtig Fahrt auf, dass viele Unternehmen sich eben auch darauf stürzen und sagen, okay, Funnel war gestern, jetzt kommt eben Flywheel. Glaubst du denn, dass das zwar jetzt gerade nur so ein Hype ist oder dass es jetzt tatsächlich ein Phänomen ist, das bleibt und wo sich jetzt langfristig auch alle Businessmodelle hinverschieben und hinverschieben sollten vielleicht auch?
Also nicht alle, aber ich glaube, es macht jetzt einfach Sinn, darüber nachzudenken. Wir haben es gerade schon bei uns selber besprochen. Amazon hat das ein bisschen vorgemacht. Die haben halt sehr viele verschiedene Touchpoints mit dem Kunden. Es ist einfach sinnvoll, wenn du einmal eine Kundenbeziehung hast, dass du sie nicht so schnell wieder verlierst, logischerweise. Und dann versuchst du, den Kunden in neue Erlösmodelle hineinzuschieben. Und wenn es keine Erlösmodelle gibt, dann zumindest in neue Kontaktmodelle mit dir und ihn nicht wieder zu verlieren. Und bei Amazon ist es ja so, dass da gibt es irgendwie Video. Das bringt ihnen jetzt auch nicht viel, dass sie Amazon Video haben. Vergleichsweise, aber der Kunde bleibt treu, der Kunde findet es cool, der Kunde hat das Gefühl, so ein Prime-Abo ist noch mehr wert, als nur, dass ich kaufen kann, ich kann auch Video gucken. Die machen es halt exemplarisch, aber es macht genauso gut perfekt auch eine Sixt, ne? Ein Autohersteller, ein Autoverleiher, Vermieter, die halt sagen, einmal im Jahr ein Auto zu vermieten zum Urlaub oder zu einer Geschäftsreise, das ist zu wenig, wir verlieren dann den Kunden und die Kundenbeziehung wieder, wir müssen den permanent in unserer App halten, dann soll er halt über die Sixt-App auch irgendwie Fahrräder leihen und von mir aus auch irgendwie Züge buchen oder Autos sharen Tag für Tag. Das wollen wir alles über die Sixt-App abbilden und dann haben wir halt mehr Touchpoints und es ist einfach unser Flywheel und das ist, finde ich, perfekt gedacht und super schlau von den Sixt-Kollegen. Also insofern, das sieht man überall, aber wie gesagt, das steht auch natürlich ein bisschen im Wettbewerb in so einer Firma mit dem Thema Fokus, man kann jetzt nicht 5 Sachen aufbauen, gerade bei Startups, ne? Total schwierig zu sagen, ich mache jetzt irgendwie 3 Sachen gleichzeitig, das bringt meistens dann gar nichts. Deswegen ist so, dass ich glaube, Flywheel aber zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Maße, klar wie immer. Und dann vielleicht auch ganz interessant für Medienfirmen ist es halt so, dass ich glaube, dass Medien sich generell verschieben häufig hinein in das Flywheel von anderen Firmen. Also bei Amazon haben wir es ja auch schon so. Amazon Video ist am Ende eine Medienfirma, die aber Teil von dieser Handelsplattform Amazon ist. Bei Red Bull ist ja auch schon ganz viel Medien, aber ist auch Teil des Getränkekonzerns Red Bull. So, ne? Und so bauen, glaube ich, so Medieninhalte eignen sich halt perfekt, um ein Flywheel zu bauen. Und ich glaube, das werden wir halt immer noch mehr sehen, dass irgendwann die klassischen Standalone-Medien jetzt abseits von den öffentlich-rechtlichen eher zurückgehen und eher so ein bisschen so ein Feature werden von einem anderen Geschäftsmodell.
Ja, okay, spannend. So habe ich noch gar nicht drum nachgedacht. Aber ja, klar, macht total Sinn. Du sagtest schon, dass du ja auch selber eine Startup-Vergangenheit hast, beziehungsweise du bist jetzt das ist deine erfolgreichste Gründung, gerade aber schon vorher 2 Startups hattest, die du dann verkaufen konntest. Kannst du da vielleicht noch Tipps geben, so an Gründer? Also du hast ja gerade gesagt, mit dem Flywheel ist vielleicht nicht das, was gerade jetzt jeder Gründer direkt auf seine Agenda schreiben sollte, weil man eben als Gründer 1001 Aufgabe hat und eben so viel selber auch macht. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, weil also gerade auch was unsere Teams angeht, worauf man da besonders achten sollte?
Also, es ist immer schwierig, weil die Modelle sind so unterschiedlich und es gibt natürlich so viele Leute, die auch jetzt irgendwie so pauschal Startup-Advice geben und sagen, man muss irgendwie so Gary Vaynerchuk-artig ganz viel hustlen und ganz viel arbeiten und dieses und jenes. Und es gibt natürlich auch ehrlicherweise in Deutschland in meiner Generation Hunderte von Gründern, die deutlich erfolgreicher sind und riesengroße Sachen aufgebaut haben, Firmen in die Börse gebracht haben. Ne? Also dann, wenn, dann müssen die vielleicht was sagen. Aber ich kann nur sagen, was mich so ein bisschen geleitet hat in all den Jahren, war immer, dass wir Sachen gemacht haben, die irgendwie nicht zu weit von dem Umsatz, vom Geldverdienen entfernt gebaut wurden. Also wir haben immer Sachen gemacht, wo wir dachten, okay, wenn wir das so weitermachen, haben wir damit in ein paar Wochen die Chance, Geld zu verdienen. Oder in ein paar Monaten zumindest. So, das war immer so der Plan, dass wir nicht jetzt irgendwie was machen, was in vielleicht, wenn alles gut läuft, in 5 Jahren Geld verdient. Mir ist schon klar, dass man bei großen Erfindungen, bei großen Sachen, jetzt Flugtaxen oder sowas, die kannst du jetzt nicht irgendwie innerhalb von ein paar Wochen zusammen klicken und dann sagen, jetzt will ich Umsatz sehen. Also gerade Frank Thelen, den ich auch wirklich schätze, der ja wirklich sich die Mühe macht, immer zu erzählen, man muss groß denken und damit auch natürlich viele Investitionen aufnehmen und sehr, sehr langfristig unterwegs sein. Das ist eine Philosophie, die absolut richtig ist und auch passt. Für uns hat es halt anders ganz gut gepasst und ich kann das aus meiner Erfahrung heraus zumindest empfehlen und zu sagen, okay, wenn man jetzt nicht dieses ganz große Ding hat, wo man sagt, ich verändere die Welt im wirklich großen Sinne und nehme jetzt hier Millionen von Investorengeldern auf, da muss man sich auch erstmal darauf konzentrieren, dass man diese ganzen Gelder bekommt. Dann hat es mir geholfen zu wissen, hey, wir verdienen so ganz konkret Geld und wir können das in ein paar Wochen schon mal verifizieren, ob das klappt oder nicht.
Ja, also dann trotzdem noch irgendwie kleine Schritte machen dann und aber konkret auf das Geld fokussiert sein. Das ist jetzt halt im kurzen Zeitraum stattfindet, dass man Umsatz macht.
Ja, aufs Geld verdienen fokussiert sein, meine ich gar nicht so jetzt hart, aber ich meine einfach, dass man, manchmal trifft man so Gründer, die sagen, die hängen irgendwo dazwischen und die sagen jetzt, ich habe jetzt nicht das ganz große Flugtaxi, wo man natürlich weiß, dass es lange dauert und wo man dann vielleicht wirklich eine Revolution starten würde, wenn es klappt, sondern die haben halt so ein Mittelding. Die haben jetzt eine Technologie, die irgendwas, so eine, sagen wir mal, hier und da besser macht, die aber erst in anderthalb Jahren irgendwie funktionieren kann. Ich glaube halt, dann ist man so ein bisschen stuck in the middle. Entweder man macht was halt schneller, kurzfristiger Resultate zeigt, oder man macht irgendwas wirklich Großes und sagt, okay, da denke ich jetzt 3-4 Jahre lang überhaupt gar nicht über Umsatz nach, da muss ich erstmal entwickeln, wie so ein, weiß ich, jetzt ein Impfstoff oder ein Medikament, ne? Da ist man auch immer erstmal lange dran und wenn es dann da ist, dann geht es richtig ab, aber erstmal lange am Probieren. Aber dazwischen ist, glaube ich, finde ich, ist ein sehr schwieriger Punkt.
Okay, ja, das glaube ich, stimmt. Und vielleicht jetzt zum Abschluss noch einmal, auch schon am Anfang kurz drüber gesprochen, dass OMA 21 auf jeden Fall ja schon geplant ist, wieder für 4. und 5. Mai, korrigiere mich, genau. Ja,
ist geplant,
genau. Also, wie sieht das da aus? Wann startet ihr da so richtig? Das ist ja dann auch euer 10-Jahres-Jubiläum, richtig?
Ja. Das wäre das 10. Mal, genau. Wir wollen jetzt im Herbst in die Planung gehen, müssen das auch natürlich. Gleichzeitig hat es natürlich eine gewisse Unsicherheit, muss man auch sagen. Was ist im Herbst? Ich bin froh, dass jetzt einfach noch nicht wir heute noch nichts entscheiden müssen. Wir könnten es im Zweifel auch später im Jahr machen, wenn sich das als sinnvoller herausstellt. Es ist im Moment einfach sehr schwer zu sagen, auch für was wir anpassen müssen, ob wir dann da jetzt mit Abstand
besonders
unterwegs sein müssen.
Besonders Konzepte erstellen wahrscheinlich.
Genau. Welche wären das? Also das muss man jetzt in den nächsten Wochen mal abwarten, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen.
Aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Und vor allen Dingen, dass jetzt Corona uns nicht noch eine zweite Welle beschert. Ne? Das wäre, glaube ich, so der größte Horror. Aber... Genau. Ja, super. Ja. Ich würde sagen, dann haben wir es geschafft. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, dass du manche Dinge jetzt zum 100. Mal erzählen musstest.
Null. Mach ich total gerne. Nein, das mache ich gerne. Und sehr sympathisch von dir gefragt. Also wirklich, es ist ja, also ich freue mich über das Interesse. Da muss man echt sagen, bin da dankbar, dass sich Firmen oder also Menschen am Ende ja auch dafür interessieren, was wir machen. Insofern mache ich das.
Vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir hören auf jeden Fall. Mach's gut.
Okay, tschüss. Alles klar. Jo, ciao.